Sie hören SWR Kultur am Morgen. Es gibt nur wenige Menschen, deren Namen man im Grunde nur zu hören braucht, um zu wissen, wer sie sind. Reinhold Messner gehört zu ihnen. Er ist der Bergsteiger, in jedem Falle einer der berühmtesten Bergsteiger der Welt, hat als erster 1978 mit Peter Habeler den Mount Everest ohne Sauerstoffgerät erklommen. Der erste, der auf alle 14 Achttausender der Welt gestiegen ist. Er hat die Antarktis durchquert, Grönland, die Wüste Gobi. Kurz vor seinem 80. Geburtstag in 2 Wochen ist jetzt gerade ein neues Buch von ihm erschienen. Gegenwind heißt es, vom Wachsen an Widerständen. Hallo, Herr Messner.
Ja, grüß Gott.
Mit 80 Jahren ein Buch über persönliche Erfahrungen, ein Rückblick auf ein enorm vielgestaltiges Leben. Ist das Buch so etwas wie Ihre Lebensbilanz?
Nein, ich habe schon mehr Biografien geschrieben im Laufe des Lebens, immer wieder aus einem anderen Blickpunkt. Und diesmal habe ich die Konstante in meinem Leben genutzt, um ein Buch zu machen, den Gegenwind. Also ich bin in meinem Leben ja sehr weit gereist, habe auch geistige Höhenflüge gewagt und bin häufig auf Gegenwind gestoßen. Also zum Teil beflügelnd, zum Teil natürlich auch zerstörend. Es gab dann und wann wirklich ernstzunehmende toxische Auseinandersetzungen. Aber in der Summe muss ich sagen, es ist eine positive Geschichte, denn der Gegenwind lässt uns fliegen, der lässt uns abheben, das gilt auch für das Flugzeug. Und nur wenn man Gegnerschaft hat, kann man wirklich die letzten und besten Kräfte aus sich herausholen.
Gegenwind ist ja auch eine Metapher für sehr vieles. Kann man insofern auch sagen, dass er sie auch angetrieben hat? Also gestoppt hat er sie ja jedenfalls nicht.
Nein, er hat mich nicht gestoppt. Ich habe es auch bei ganz schwierigen Konstellationen geschafft, den Gegenwind zu nutzen. Ich bin den Gegnern oder Neidern, wer immer sie waren, dankbar, dass sie mir einiges entgegengesetzt haben. So bin ich eben erstens einmal ernster geworden, habe mich besser vorbereitet, habe natürlich auch zeigen wollen, dass ich das entgegen aller Versuche, mich zu stoppen, auch kann. Und habe die besten Ideen, die wirklich zum Teil nicht realisierbar schienen, mindestens der Außenwelt, umsetzen können. Und dieser Gegenwind soll auch den heutigen, vor allem den älteren Herrschaften, zu denen ich inzwischen gehöre, helfen, Gegenwind anzunehmen und Projekte umzusetzen, trotz Gegnerschaft.
Darauf kommen wir vielleicht noch, wenn wir zunächst über die konkrete Kritik an Ihnen sprechen, die Sie ja schon, auf die Sie ja schon Bezug genommen haben. Da bezieht sich ja ein Punkt besonders auf Ihren Bruder Günther, der bei einer gemeinsamen Tour auf den Nanga Parbat 1970 ums Leben gekommen ist. Manche haben Ihnen dann die Schuld daran gegeben. Wie groß war der Druck, sich dagegen zu rechtfertigen, auch vor Ihnen selbst?
Na, das hat ja ein Leben lang gedauert. Und das Schlimme war, dass diese Anschuldigungen am Beginn vom Expeditionsleiter kamen, der gar nicht dabei war. Da oben war ich mit meinem Bruder allein. Und am Ende kam ich als der einzige Zeuge zurück, was man mir dann auch vorgeworfen hat. Ich habe natürlich die Verantwortung zu tragen für diese Besteigung, obwohl mir mein Bruder als Freirücken beim Alleingang zum Gipfel nachgestiegen kam. Er wurde dann höhenkrank und wir mussten einen anderen Abstiegsweg suchen. Ich kam lag in der Klinik, weil ich Erfrierungen hatte. Mir wurden 7 Zehen ganz oder teilweise amputiert. Und habe den Eltern natürlich, für die das ganz schwer war zu ertragen, am Ende der Welt den Sohn verloren zu haben, ohne zu wissen, ohne zu sehen, wie und wo, ohne einen Toten, eine Leiche zu haben. Dass das unsere Familie nicht zerrissen hat, das ist ein reines Wunder. Und die Rufmordkampagne, die darum um diese Tatsachen herum entstand, die heute zum Teil noch andauert, die hat über 50 Jahre gedauert und ich hatte immer diese Vorwürfe zu ertragen, ich hätte den Bruder dem Ehrgeiz geopfert. Dann, als der Bruder gefunden wurde, also die Leiche, die Überreste gefunden wurden, genau dort, wo ich es immer wusste und erzählt habe, dass er verschwunden war unter einer Lawine, da hat sich kein Mensch entschuldigt. Ich kann nur sagen, ich habe Anwürfe der schlimmsten Art erlebt, aber am Ende habe ich doch die allermeisten Streitigkeiten sind es nicht. Es sind auch keine Scharmützel, sondern es waren wirklich Versuche, mich zu torpedieren, auf dass ich meine Art des Abenteuers, die eine ganz eigene Philosophie einer Philosophie untergeordnet ist, zu ja, killen, darf man sagen.
Sie haben mit Ihren Extremtouren ja tatsächlich schon vor Jahrzehnten das Bergsteigen im Grunde revolutioniert. Damals waren das ja einsame Unternehmungen, die auch enorm viel Kraft gekostet haben. Mittlerweile kann man mit Sauerstoffgerät richtige Touristentouren auf den Mount Everest buchen. Haben die Menschen eigentlich noch denselben Respekt vor dem Berg, den Sie damals hatten und haben mussten?
Nein, nein, dieser Berg ist nicht mehr ein Berg, sondern eine Attrappe. Da wird jedes Jahr eine Piste gebaut von Straßenarbeitern, Sherpas, Einheimischen, vom Basislager zum Gipfel. Da werden viele Sauerstoffdepots angelegt. In den Lagern, wo man schläft, je nachdem, wie viel man bezahlt, sind es gute Lager oder weniger gute Lager. Diese Aufstiege finden dann mit Sherpas als Träger jede Menge Sauerstoffzufuhr statt. Einige nehmen sogar bis in eine bestimmte Höhe den Hubschrauber. Im Basislager gibt es 5 Helikopter, die unterbrochen angeflogen werden. Es geht zu wie auf dem Privatflughafen in München. Und diese Welt ist eine touristische geworden. Das heißt, ich kann den Berg buchen und zahle dafür, dass ich da hinaufgebracht werde. Nicht hinaufgetragen, das ist immer noch anstrengend. Es ist immer noch auch gefährlich, aber hat überhaupt nichts zu tun mit einem Berg, der nicht präpariert ist, dem ich als gewaltige Natur begegne und versuche, das Hinaufkommen ist gar nicht so wichtig, am Leben zu bleiben und zurückzukommen.
Das relativiert natürlich tatsächlich vieles. Ihre Abenteuer in der Natur und der Wildnis auf den höchsten Bergen oder im ewigen Eis sind ja dennoch für viele Menschen unvorstellbar. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie wollen mit diesem Buch Gegenwind eben anderen Menschen auch Mut machen, eigene Abenteuer zu wagen. Was meinen Sie denn? Können Menschen von Ihnen lernen? Denn das ist ja extrem, was Sie gemacht haben.
Also ich sage nicht, dass Sie lernen sollen, aus meinem Buch selber Abenteuer zu meistern und sich nicht dabei beschränken zu lassen. Sondern ich rede vor allem zu den älteren Herrschaften, zu denen ich gehöre. Ich kann heute keinen 8000er mehr besteigen. Und ich würde falsch liegen, wenn ich glauben würde, in meiner Hybris, ich könnte Grönland nochmals durchqueren, der Länge nach, wie ich es, ich glaube, 93 getan habe. Aber viele ältere Herren, die ich sehe in der Stadt, die mürrisch, traurig, allein herumspazieren, die allein geblieben sind, um die sich niemand kümmert, die verzweifelt sind oder mindestens traurig sind, die könnten es sich leisten, ein kleines Projekt zu entwickeln und zu versuchen, es umzusetzen, auch gegen Widerstände von außen. Wir erleben alle Widerstand. Und denen möchte ich Hoffnung geben, so wie ich eine Chance gekriegt habe, in diesem Fall vor allem durch meine Frau Diane, ein kreatives, abenteuerliches Leben weiterzuführen, gibt es auch für alle anderen theoretisch mindestens eine Chance. Meine Empathie ist durch das Altern, meine letzte Lebensphase, für andere alte Menschen, vor allem für einsame Menschen, groß geworden, weil ich auch plötzlich im Alter von 75 Jahren plus minus einsam und allein dastand und ja, Mühe hatte, mit dieser Situation zurechtzukommen. Ich war in der Wildnis oft allein, habe sogar einen 8000er 2 allein bestiegen, ganz allein. Ich kam mit der Einsamkeit zurecht, aber ich hatte immer armes Nest daheim, dass ich zurückkommen konnte. Das war dann mehr oder weniger meine Familie. Und als mir das wegbrach, habe ich plötzlich in einer Situation gelebt, die ganz anders war, die ich nicht kannte. Bei den Reisen wusste ich dann, ich komme in die Einsamkeit zurück nach Europa, nach zu Hause. Natürlich hatte ich wieder ein eigenes Zuhause. Und jetzt bin ich plötzlich in der Lage, natürlich ist das ein Zustand eines Privilegierten, aufzubrechen, mich zu freuen, gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam Projekte zu entwickeln. Und wir haben uns ein Start-up gegründet, Messner Mountain Heritage. Das heißt, wir wollten das Erbe des traditionellen Alpinismus, also nicht der Massenaufstieg am Everest, nicht das Klettern in der Halle im klimatisierten Raum, sondern in der Wildnis, das Unterwegssein in der Wildnis weitertragen, auf das es nicht untergeht. Denn das Abenteuer wird banalisiert, weil heute die Technologie es erlaubt, jeden Punkt der Erde vom Satelliten aus zu sehen, vom höchsten Punkt der Erde zu telefonieren. Das hatten wir alles nicht. Wir waren in der wilden Natur. und haben in der Wildnis gelernt, mit der Natur zurechtzukommen, umzugehen. Und das hat uns einen Lernprozess geschenkt, der ohnegleichen, ohne Vergleich hinter mir liegt. Ich möchte ihn nicht vergessen sehen, sondern als Schule weiterzugeben.
Reinhold Messner war das in SWR Kultur am Morgen. In 2 Wochen wird er 80 Jahre alt. Bei Pieper ist gerade sein neues Buch erschienen mit dem Titel Gegenwind vom Wachsen an Widerständen. Das Buch kostet 25 Euro. Herr Messner, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen und entspannten Geburtstag.
Ich danke Ihnen.